Guck mal, Kalle, da steht neben unserem Auto auch noch ein anderes Auto.
Ja, das sieht aufgeräumt aus. Der wird da einfach über die Nacht parken. Das ist ja kein Problem. Schauen wir mal kurz rein.
Jo, aber lass erstmal irgendwie gucken, weil wenn wir da jetzt irgendwie im oder neben Auto pennen wollen, möchte ich schon wissen, was für ein Auto neben uns steht. Ob irgendwie das nur abgestellt ist.
Ja gut, dann gehen wir halt ein bisschen näher dran und schauen halt mal, ob vielleicht doch irgendwie jemand nebendran liegt, drin liegt oder was auch immer.
Ja, okay, ja, ist wahrscheinlich einfach nur abgestellt oder Licht aus und sieht ja wirklich aufgeräumt aus irgendwie. Willst du mal mit der Taschenlampe reinleuchten?
Ich denke auch, da wird niemand drin pennen.
Weg
ja,
hier!
Da liegt jemand drin.
Das lieber mal 100 Meter weiter parken.
Ganz genau. Ja, das ist nicht der Anfang einer Story,
mittendrin,
die wir euch erzählen wollen, sondern eigentlich schon der mittlere Part. Aber wenn wir ungefähr, was sind das, 10 Stunden zurückspulen, dann sind wir noch unterwegs, und zwar bei mir im Kaiserstuhl. Und auf der Durchreise letztes Jahr nach Ostfriesland, Simon, und weil ja letzte Woche schon eine coole Folge kam, wo wir auch so eine persönliche Geschichte irgendwie vorgestellt haben, dachten wir, wir nehmen gleich noch eine zweite auf.
Ja, super cool. Also die letzte Folge, da war ich auch nicht dabei, war aber ultra cool. Und auch nochmal danke fürs positive Feedback. Also Kalle, ihr habt alles richtig gemacht. Ich glaube, die Folge kam ganz gut an. Und dann wollen wir jetzt natürlich noch eine nachliefern.
Ja, das hoffe ich doch. Und Simon, wir beide haben ja schon irgendwie ein paar coole Stories erlebt. Ich glaube, zum Teil haben wir die auch schon mal erzählt. Zum Teil sind sie vielleicht aber auch noch unbekannt und eigentlich sind die zu cool, um sie nicht zu teilen. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen, wie Simon und ich eine sehr interessante Beobachtung plus vieles drumherum hatten. Und zwar im letzten Sommer. Denn da war Simon eine Woche bei mir und hat sich den Süden von Deutschland mal zeigen lassen. Und danach habe ich mir den Norden oder die Nordseeküste mal zeigen lassen. Und es war ein richtig cooler Trip. Und wir wollen uns daraus jetzt eine einzelne Geschichte rauspicken. Nämlich man könnte fast denken, wir sind richtig die Twitcher. Letzte Woche kam schon eine reine Twitch-Folge, jetzt hier die nächste. Aber lass uns das mal erklären. Wir können das, wir haben ja eine Ausrede.
Genau, wir haben eine sehr gute Ausrede. Und zwar war ja die Ausgangslage, dass wir bei dir, wie du meintest, im Kaiserstuhl losgefahren sind und dann von einem Kumpel quasi die Nachricht kam, ach, wollt ihr nicht noch irgendwie zum Bringen vorbeikommen? Und dachten wir so, ja, super gern, haben noch ein paar Eisvögel bringt, sind anschließend weitergefahren Richtung Ostfriesland, Richtung Nordseeküste. Und dann irgendwo abends musste man ja pennen, also man kann jetzt nicht, also die Strecke hätten wir zeitlich wegen dem Bring nicht mehr an einem Tag fahren können und so die ganze Nacht durchfahren, wenn man dann schon irgendwie lange unterwegs war, ist natürlich auch Quatsch. Also wir wollten irgendwo übernachten und tatsächlich lag da ein sehr spannendes Gebiet, nur irgendwie eine Viertelstunde abseits unserer Route. Und dann dachten wir so, okay, wir machen jetzt den Abstecher dahin, gucken, ob wir den seltenen Vogel sehen und da übernachten können. Und so kam es, dass wir abends irgendwie vielleicht eine Stunde vor Sonnenuntergang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im Naturschutzgebiet der Spieß an der Spießbrücke bei Worms in Rheinland-Pfalz angekommen sind.
Ja, ganz genau. Und dieses Gebiet ist, hat nicht nur einen coolen Namen und ist irgendwie auch ganz cool, sondern zu dem Zeitpunkt war da ein besonderer Vogel gesichtet worden, weshalb das Gebiet irgendwie deutschlandweit unter den Ornis vielleicht bekannt wurde, nämlich ein Purpurhuhn. Und um das mal einzuordnen, Simon, so ganz viele Nachweise gibt es davon ja in Mitteleuropa oder gab es davon in Mitteleuropa zu dem Zeitpunkt ja noch nicht.
Nee, also das Purple McChicken bzw. Purpurhuhn ist in Deutschland ultra selten. Und das kommt nicht mal davon, dass die Art so weit entfernt brütet oder wohnt. Die sind halt vor allem auch irgendwie so Spanien verbreitet, teilweise sogar noch bis irgendwie Südfrankreich. Also tatsächlich gar nicht so entfernt, aber das Zugverhalten macht es eben so besonders. Die ziehen nämlich regulär keine Langstrecke. Es gibt teilweise saisonal Bewegungen irgendwie, wo sie dann, wenn mal ein Habitat irgendwie nicht genug Nahrung bietet oder so, ein bisschen weiter wandern. Tatsächlich gibt es, oder wird angenommen, dass so kleine Wanderungen in den andalusischen Gebieten in Spanien zu Fuß in der Nacht gemacht werden von der Art. Also die ist auch ziemlich faul zu fliegen. Dann läuft die halt einfach zum nächsten Gebiet. Ultra spannend. Und in ja, Mitteleuropa wird die Art quasi deswegen nie nachgewiesen, weil die Art einfach nicht weiterfliegt, keinen Bock hat, ihr Gebiet zu verlassen. Und wenn es mal Nachweise gibt, sind es ganz oft irgendwie Gefangenschaftsflüchtlinge, die dann teilweise auch irgendwie anderen Arten wie dem Graukopf-Purpurhund oder so angehören. Und jetzt hatten wir tatsächlich den ersten Nachweis seit, glaube ich, knapp 20 Jahren oder so für Deutschland, auch den zweiten Nachweis überhaupt für Deutschland in den letzten 100 Jahren. Und der ging mit so einem kleinen Einflug tatsächlich einher. Also wir hatten schon irgendwie in Schweiz den zweiten Nachweis im Juni. Dann kam eben August der zweite Nachweis für Deutschland. Niederlande und Belgien hatten, also Belgien hatte im Oktober ihren Landeserstnachweis und Niederlande hatte dann im Dezember ihren Erstnachweis, darauf dem direkt der Zweitnachweis folgte. Also so eine kleine Art Purpurhuhn-Einflug, da gab es noch weitere Beobachtungen und da hat eben auch dieses Individuum Rheinland-Pfalz gestreift und war da, aber wurde auch zu dem Zeitpunkt, als wir ankamen, seit über 2 Tagen nicht mehr beobachtet.
Ganz genau, und an sich ist es ein relativ überschaubares, ja, wobei eigentlich kann man das so nicht sagen. Es gibt halt eine größere Wasserfläche und dort an der Schilfkante wurde das Purpurhuhn immer mal wieder gesehen, aber in den letzten 2 Tagen eben nicht. Und ja, für uns stellte sich dann halt die Frage, lohnt sich das überhaupt? Aber ja, wir hatten keine so wirkliche andere Wahl, beziehungsweise irgendwo mussten wir ja schlafen. Ich sehe hier auch gerade unsere Beobachtungsliste hat um 19:48 Uhr gestartet. Also da waren wir noch in Rheinland-Pfalz, hoch bis Ostfriesland, hätten wir wirklich nicht mehr geschafft. Vor allem, wenn man die Geschichte kennt, wie übermüdet wir irgendwie die kompletten 2 Wochen waren, wäre das garantiert keine gute Idee gewesen, da noch so in dem Zustand noch viel weiter zu fahren. Ja, und dementsprechend haben wir uns dann gesagt, ja gut, Spieß an der Spießbrücke, da schauen wir mal hin und geben dem Ganzen nochmal irgendwie eine Chance. Und vielleicht kriegen wir ja das Purpurhuhn wieder entdeckt. Wäre ja irgendwie eine coole Geschichte.
Jo, und dann können
Und
wir auch gleich in die Materie eigentlich eingehen. Wir hatten natürlich richtig Bock, dieses Purpurhuhn zu sehen, was einfach so crazy aussieht. Es ist ja ziemlich groß, also es ist auch deutlich größer als ein Blässhuhn. Eben sehr bläulich, vor allem irgendwie eine Vorderseite mit dem auffälligen weißen Hinterteil und einem krassen roten Schnabel, krassen roten Krallen. Aber wir dachten auch so, okay, wenn es vielleicht dann dunkel wird, könnte es auch mal irgendwie, ja, vielleicht einem Teichhuhn oder sowas ähneln oder was eben hinten weiß zeigt. Und sonst insgesamt recht dunkel ist, weil wir nicht wussten, inwiefern das Blau auffallen könnte.
Ja, ich weiß noch, dass wir mehrfach dann auch nochmal in der Kosmos Vogelführer-App geschaut hatten. Und insgesamt, also ich habe recht genau jedes Blässhuhn angeschaut. Nicht, dass ich irgendwie das verwechsel oder nicht erkenne, als es dann langsam dämmerig wurde. Aber ja, es wurde dunkler und dunkler und irgendwie kam nicht so wirklich was. Und wir standen da nach wie vor auf den Heuballen, beziehungsweise da gibt es auch eine kleine Beobachtungshütte. Und so richtig was hat sich nicht getan. Aber an sich, wenn ich mir so die Beobachtungsliste anschaue, bis auf das Purpurhuhn war es ja eigentlich ganz nett. Für dich waren das ja auch fast die ersten, meine ich, Purpurreiher, die wir dort gesehen haben. Und irgendwie war das insgesamt sehr cool. Es war noch ein bisschen Schafstelzenzug. Es gab einen großen starren Schlafplatz. Also irgendwie, ja, auch so ein ganz nettes Gebiet, um es einfach so auszuhalten. Dementsprechend wurde die Wartezeit da auch ein bisschen versüßt. Aber es wurde eben dunkler und dunkler und das Purpurhuhn wurde nicht gesehen.
Ja, und das Krasse dabei war, dass trotzdem, obwohl das Purpurhuhn jetzt seit 2,5 Tagen abwesend war, es immer noch quasi das Gebiet so 24/7 kontrolliert wurde. Also wir standen da bis in die Dunkelheit und da liefen auch immer noch andere Beobachter rum, die das Purpurhuhn suchten. Und es war teilweise vor den Vortagen auch schon so gewesen, als es noch da war, dass irgendwie Leute da 4, 5 Stunden hatten warten müssen, bis er sich gezeigt hat. Manche hatten auch mehr Glück, dass es schneller rauskam aus dem Schilf. Aber dementsprechend wusste man jetzt auch nicht, sitzt man da jetzt und es kommt raus, kommt es nicht raus oder übersieht man es dann, wenn es rauskommt. mit dieser Spannung haben wir dann das letzte Licht ausgenutzt, noch im letzten Licht alle Blässhühner angeguckt, bis wir irgendwann festgestellt haben, okay, ja, das Licht reicht nicht mehr aus, ich denke, es ist ausweglos, aber wir mussten da übernachten und dann sind wir zurückgegangen Richtung Auto.
Genau, und da kommt dann unsere Einstiegsgeschichte ins Spiel, nämlich, dass neben unserem Auto noch ein weiteres Auto geparkt war, wie sich dann herausstellte von einem anderen Ornithologen, der halt eben auch ja nicht nur für eine Chance dorthin fahren wollte, sondern ja doppelt so viel Glück herausreizen wollte, indem er einfach den Abend und den Morgen dort verbringt. Und ja, also haben wir das Auto umgeparkt, weil es irgendwie komisch war, direkt neben einem anderen Schlafenden zu schlafen. Du hast dich auf dem Sitz bequem gemacht, wobei das auch sehr beschönigt ist. Ich habe mir eine Isomatte auf neben das Auto gelegt. Wie war denn das nochmal bei dir? Wir hatten ja zwei Schlafsäcke dabei.
Genau, wir hatten zwei Schlafsäcke dabei, aber ich war irgendwie so müde. Also man muss sich vorstellen, wir waren ja auch eben morgen schon wieder im Dunkeln losgefahren, nach einer Woche Intensivbörden, um noch bringen gehen zu können. Und dann irgendwie abends bis in Dämmerung geguckt und ich wollte einfach nur noch schlafen, weil wir am nächsten Morgen auch wieder früh raus wollten. Und ich habe einfach irgendwie im Kofferraum, so hinter mir auf der Rückbank, den Schlafsack nicht gefunden und habe mir so gedacht, bevor ich den jetzt raussuche und so, lege ich mich lieber so hin, habe die Jacke über mich gelegt, mich auf den Sitz gelegt und hatte eine sehr, sehr kalte Nacht tatsächlich im Auto. Du lagst außerhalb vom Auto, richtig?
Ja, es hat einmal so kurz genieselt, aber das war kein Problem. Ja, und ich weiß noch, dass du mir das am nächsten Morgen gesagt hast und der Schlafsack war einfach hinter dem Beifahrersitz. Also der war tatsächlich Luftlinie 35 Zentimeter von dir entfernt. Es tat mir richtig leid, dich da so frieren zu lassen. Aber so viel Schlaf war es ja auch gar nicht. Also wir waren ja irgendwie bis 10 oder so noch fast am Beobachten, bis es halt komplett dunkel war und irgendwie einen Happen gegessen. Und am nächsten Morgen wurde es ja schon wieder auf 5:30 oder sowas hell. Und das war ja unser Plan, also irgendwie das Purpurhuhn finden. Dementsprechend ging es auch schon wieder um 5 Uhr irgendwas oder so, hat der Wecker geklingelt. Wir hatten auch noch den Rekorder rausgestellt auf so einen Art Hochsitzbeobachtungsturm, in der Hoffnung, dass der vielleicht nachts mal noch ein Ruf drauf ist oder so. Was ich dann rückwirkend aber auch als falsch erwiesen hatte. Aber also sozusagen die Nacht war sowieso kurz.
Die Nacht war sowieso kurz. Und wie du meintest, frühmorgens klingelte der Wecker. Wir wollten natürlich noch die Chance nutzen. Wir wussten, wir würden das Popohuhn sehr, sehr gerne mitnehmen. Aber irgendwann müssen wir auch weiter. Also wir waren ja nicht nur wegen der Art, sondern ja auch auf der Durchreise. Wollte natürlich die Chance nutzen und 5 Uhr oder so hat der Wecker geklingelt. Gegen 6 Uhr wurde es, glaube ich, hell. Oder so schon irgendwie Richtung Sonnenaufgang, kurz nach 6, glaube ich. Ich bin aufgewacht irgendwie. Ich habe aus dem Fenster rausgeguckt, nur gesehen, okay, bei dem anderen Auto ist jetzt auch Licht. Und spätestens da wusste ich, okay, das ist auch ein Orni, der jetzt auch frühmorgens aufstehen möchte, um seine Chance zu nutzen. Und ja, da haben wir uns fertig gemacht und dann ging es auch schon wieder auf die Rundballen, oder?
Ja, also dann saßen wir da auf diesen, oder standen auf diesen Rundballen, die ja einfach nochmal ein bisschen besseren Blick auf die komplette Schilfkante gegeben haben als die Beobachtungshütte. Und dann hieß es abscannen. Simon, du links, ich rechts oder andersrum, ich weiß schon gar nicht mehr.
Ich links, jeder, du rechts.
Genau, und jeder hatte irgendwie so ein bisschen ja seinen kleinen Teil, den er abscannt. Und irgendwie ja, ging die Zeit recht schnell rum, fand ich. Es war ja immer so eine gewisse Spannung auch drin. Immer wieder kam noch ein neuer Beobachter dazu, der dann da in die Hütte reingegangen ist oder zum Teil auch kurz irgendwie mit uns geredet hat. Und man ja spricht sich halt kurz ab, auch noch nicht gesehen. Und es war irgendwie war spannend, fand ich. Aber gleichzeitig hatten wir auch so einen leichten Druck eben, weil wir ja noch weiter bis nach Ostfriesland mussten und das ist ja dann irgendwie von Rheinland-Pfalz schon noch ein größeres Stückchen. Also irgendwie hatten wir uns dann auch überlegt, okay, wie viel Zeit geben wir dem Ganzen noch? Bis 8 oder bis 9, wie lange, vielleicht sogar nur bis 7:30. Also ich weiß auch noch, dass wir da irgendwie so ein bisschen am Struggeln waren. Ja, gerade auch, weil es ja irgendwie schon dann 3 Tage nicht mehr gesehen wurde und wir abends noch mal längere Zeit geschaut hatten. Also ewig wollten wir da ja nicht mehr sitzen. Und ich weiß auch noch, dass Lenny ja auch noch spekuliert hatte, zu kommen. Und das aber nur gemacht hätte. Also er wäre dann sozusagen mit uns morgens da gestanden, aber nur, wenn wir abends ein Update gegeben hätten.
Ja, also irgendwie doch ausweglose Situation, ein bisschen übermüdet tatsächlich. Und dann, ja, man sitzt da und guckt über eine Stunde lang irgendwie auf eine Schilfkante. Das ist ein bisschen frustrierend. Also es war mein 2. Tag, an dem ich überhaupt dann Purpurreihe gesehen habe. Am Vortag halt die auch abends gesehen und eben vormittags den Live gehabt. Nee, nicht gar nicht mal den Deutschland-Tick. Wir hatten ja noch auf österreichischer Seite 1 oder 2.
Stimmt.
Ja. Aber ja, es war irgendwie, es hat sich gezogen und irgendwie morgens noch nichts gegessen, weil es so früh war und irgendwie hatte ich dann doch Hunger so, aber mein Magen knurrte und dann saß man da schon irgendwie 1,5 Stunden und ja, ich irgendwie, mir ging es nicht gut, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen und ich musste einfach da mal weg, aber ich dachte mir natürlich auch so, ja, wenn ich jetzt eine Sekunde lang nur weggehe von diesen Rundballen, dann kommt es und ich verpasse es, das wäre so bitter. Hab dann aber gemerkt, okay, es geht nicht anders. Und dann habe ich mich aufgemacht zum Auto zurück. Und da kamen mir schon andere Beobachter entgegen. Ich so, ja, wir haben es noch nicht gefunden, viel Erfolg euch. Wenn ihr es habt, sagt direkt Bescheid, dann renne ich. Und die haben sich auch nur gedacht, was ein Depp rennt da jetzt hier vom Spot weg. Naja, ich habe mich zumindest sehr beeilt. Und ja, dann kam ich irgendwann sehr leichter zurück. Und ja, bin voller Motivation wieder zu dir auf die Rundenbahn geklettert, Kalle. Und wollte mir gerade irgendwie ein Brötchen nehmen. Also ich habe mir ein Brötchen geholt und war jetzt wieder so motiviert, ja, irgendwie Brötchen schmieren. Und dann habe ich mich wieder ins Spektiv gesetzt, so wieder auf meine Schilfkante geguckt. Beziehungsweise bevor man durchs Spektiv guckt, guckt man ja meist aber mit Fernglas, ob sich irgendwas grob verändert hat. Und ich sehe, okay, die ganzen Blässhühner sind da und da ist irgendwas mit ein bisschen Weiß hinten. Okay, das ist ja eigentlich das, wonach wir suchen, mal gucken. Und dann quasi schon Fernglas, oh, da ist was. Spektiv genommen, draufgeschwenkt. Ich mir so, Und ich glaube, Kalle, da hast du schon realisiert, das ist ja kein normales Und ich glaube,
das war ein besonderes
Das war ein besonderes Und ein Bruchteil einer Sekunde später im Spektiv so Klick, zack, ja, das ist es. Und dann nur noch gerufen, da ist das Huhn. Und alle Beobachter drehen sich zu uns um und kommen angerannt.
Ja, wir waren ja auf diesen Heuballen. Was waren das? Das waren unten 3 in der Breite, dann 2 drauf und dann nochmal 1. Also wir waren, keine Ahnung, so auf 6-7 Meter Höhe oder sowas.
Und nee, nicht ganz, aber vielleicht.
Ja, oder, Fall halt so eine Dreier-Pyramide an Heuballen, 3 in die Höhe. Und ja, wahrscheinlich waren sie auch schon ein bisschen ausgestanden von den ganzen Ornis der letzten Tage. auf jeden Fall rennen, was waren das, 2 Leute in dem Moment, rennen einfach nur noch diese Heuballen hoch, springen zu uns, wollen das natürlich auch irgendwie sehen, weil ja, man weiß ja dann doch nie an so einer Schilfkante. Wenn das einmal nach hinten abbiegt, ist das innerhalb von wenigen Sekunden auch wieder weg. Und ja, wir hatten es beide dann recht schnell, oder du hattest es ja entdeckt. Ich hatte es in dem Moment, wo du gesagt hast, dann auch, okay, da zeigst du gerade hin oder da schwenkst du mit dem Spektiv hin, da schwenke ich auch hin. Wir hatten es dann relativ schnell gesehen. Und einer der Beobachter, der zu uns hochgerannt ist, hatte es dann auch relativ schnell. Ich weiß noch, der eine saß bei mir auf dem Rucksack und ich konnte mein Fernglas gar nicht hochheben. Und irgendwie saß, ich kniete da irgendwie so drauf, weil so viel Platz war da auch nicht. Und er saß oder stand mit seinem einen Schuh auf meinem Schuh, sodass ich mich gar nicht richtig bewegen konnte. Und der andere hatte das ja erst gar nicht gesehen. Und irgendwie war es so richtig, keine Ahnung, so eine richtige hektische Stimmung auf einmal, weil man ja dann doch nicht wusste, wie lange das zu sehen war.
Ja, und ich habe auch erstmal in der Überraschung und so ein bisschen Platz machen für die Leute, die kommen, um es ihnen irgendwie zeigen zu können. Erstmal für meinen Kamerarucksack, dem die Kamera gut verpackt war, irgendwie die Rundballen runtergekickt. Dann lag der auch unten und so. Und dann kamen die Leute irgendwie hoch und haben irgendwie, einer hat sich auf dein Fernglas gesetzt oder so. Irgendwie, das war schon ganz wild. Zumindest konnten wir es natürlich dann erstmal so auch schön beobachten, haben die anderen das gezeigt, die haben es dann auch irgendwie gesehen. Es war immer mal kurz hinterm Schild versteckt, lief dann aber auch teilweise recht frei darum, hat seine riesengroßen Füße gezeigt. Also ich kann mich noch erinnern, das ist wie so ein Dinosaurier da mit diesen riesen Klauen, lang lief am Schilfrand und einfach super hübsch war. Und du hast sogar noch einen gar nicht mal so schlechten Beleg hinbekommen. Mein Beleg ist ein Beleg, aber mir auch nicht.
Ja, wir haben halt beide durchs Spektiv fotografiert. Und da in dem Moment, also wirklich in dem ersten Moment, wo wir es gesehen haben, war ja dann auch klar, dieses ganze Rumgeeiere gestern, also am Tag davor, ob man das dann überhaupt erkennt, selbst bei Mondschein, selbst also bei Sternen, klarem Sternenhimmel und Neumond, hätte man das noch von Blässhühnern unterscheiden können. Ja, einfach von der Größe, von der Färbung, von also selbst vom Verhalten, das lief da ja rum, während die Blässhühner da irgendwie mehr rumgeschwommen sind. Also das war wirklich nicht zu verwechseln und irgendwie eine ziemlich exotische Beobachtung. Also es sah irgendwie, ja, keine Ahnung, ziemlich, ziemlich spannend aus.
Ja, total krass. Aber das ist noch nicht alles von der Geschichte. Wir haben es nämlich um 7.09 Uhr entdeckt. Also genau nach einer Stunde 30 Beobachtungszeit tatsächlich. Also seitdem wir da quasi was sehen konnten, ein bisschen erkennen konnten. Wir standen da auch schon im Dunkeln. Und dann haben wir es bis 7.16 Uhr beobachtet tatsächlich. Also insgesamt 7 Minuten. Ich denke, das ist für so eine Art, die sich nicht immer so zeigt, schon ziemlich gut. Und dann kam noch ein Beobachter
an. Ich glaube auch, das war stark überdurchschnittlich.
Ja, stark überdurchschnittlich. Und dann kam noch ein Beobachter an. Und zwar genau der nachts neben uns im Auto lag. Kalle, hat der das auch direkt gesehen?
Ja, ganz genau. Der rannte dann auch die Heuballen da hoch. Wir haben ihm beschrieben, okay, läuft jetzt da relativ mittig an der Schilffläche nach links und jetzt an der Freifläche und jetzt an dem umgeknickten Schilf, jetzt da bei den Blässhühnern und was auch immer. Irgendwie, also ich tue mir da auch immer total schwer, das dann richtig gut zu beschreiben. Ich bin da immer so auch beim Sea-Watchen oder beim Zugvogel beobachten, so, ja, da knapp über dem Horizont, keine Ahnung, mir fehlen dann in dem Moment unter Druck die richtigen Worte, aber ich glaube trotzdem, wir haben es eigentlich gar nicht so schlecht beschrieben. Nee. Und die anderen hatten es ja auch eingestellt. Relativ schnell. Genau, wir hatten es ja, auch eingestellt. Ja, also ich würde mal sagen, wir hatten es um 9 nach entdeckt, hatten es dann irgendwie 20 Sekunden für uns, dann waren die ersten zwei auf den Heuballen und dann irgendwie 2-3 Minuten später waren immer noch, als die dritte Person dann dazu kam, waren immer noch 3-4 Minuten, wo man es hätte entdecken können. Und ja, langsam lief dieses Purpurhuhn und klar, irgendwie war es immer mal wieder kurz verdeckt hinter einzelnen so Schilfinselchen, die da so leicht vorgelagert waren vor der Schilfkante. Und wir haben es ihm eingestellt und wir haben es ihm erzählt, wo es ist und mehrfach, und irgendwie wurde das Ganze immer hektischer und ich konnte mich ja nicht bewegen, weil jemand auf meinem Rucksack und auf meinem Fuß saß oder stand und irgendwie war das so, ja, so ganz hektisch auf einmal und er hat das nicht und irgendwie wurde es verzweifelter und was weiß ich und wir beschreiben es und immer ungeduldiger und es wird immer spannender für ihn und dann drehte dieses Purpurhuhn ja langsam Richtung Schilf wieder ab. Und in den letzten 10 Sekunden, 5 Sekunden, 15 Sekunden, was auch immer.
Millisekunde.
Oder Millisekunden. Wirklich sieht er noch diesen weißen Arsch von dem Purpurhuhn und hat das dann doch noch gesehen. Aber das war wirklich, auf die letzten Sekunden hin, nachdem das da so die ganze Zeit recht entspannt eigentlich so am Schilf entlang spaziert.
Ja, total krass. Also man muss sich's vorstellen, der hat ja auch richtig viel Aufwand betrieben, der ist ja auch extra für den Vogel hingefahren.
Ja, und es war auch kein Rheinland-Pfälzer Nummernschild, bin ich mir ziemlich sicher.
Nee, das war, ich möchte das jetzt hier im Podcast nicht liegen, aber das war bei mir aus der Gegend.
Ich wollte gerade sagen.
und ja, irgendwie schon erstmal bitter, wenn man so einen Vogel, obwohl er da ist, verpassen würde. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihm mein Spektiv da gegeben habe oder ob wer anderes mein Spektiv hatte. Zumindest hatte ich mein Spektiv nicht. Habe da aber übers Fernglas noch beobachtet, wo es gerade läuft, die letzten Sekunden, um es auch beschreiben zu können. Und habe es durchs Fernglas auch eben erkennen können. Also so weit weg war es jetzt nicht. Und dann, ich habe so eine Erinnerung, irgendwie, wir beschreiben es und ich verzweifle auch schon so ein bisschen, weil ich denke, jetzt verpasst er das auch noch, obwohl es da rumläuft. Und dann irgendwann sagt er, oh ja, da, ich sehe den weißen Hintern, so nach dem Motto. Und ich habe eine Erinnerung, dass es genau danach zwei Schritte macht und weg war für die ganze Zeit. Ja. Also es war schon knapp am Limit.
Ja, also das war richtig, richtig knapp. Ja, irgendwie war das ganz schön stressig in dem Moment und ich war da auch voll investiert da drin, dass die Person, die da auch den Aufwand betrieben hat und da irgendwie voll Bock drauf hatte, das zu sehen, ist ja auch irgendwie doppelt blöd, wenn man den Vogel sieht, also wir sehen ihn und er sieht ihn nicht, also wenn entweder alle oder niemand, also ich glaube, das wäre richtig ärgerlich gewesen und ja, aber er hatte dann doch nochmal Glück und konnte ihn in den letzten Millisekunden oder Sekunden sehen. Und dann war erstmal Erleichterung da. Das war irgendwie sehr angenehm, wenn man mal überlegt, wie viel Zeit wir dafür verbraucht hatten oder genutzt hatten. Und wir ja sowieso schon, wir hatten ja schon, bevor du wiederkamst, schon drüber geredet, wie lange wir uns dem Ganzen noch widmen wollen, wie viel Zeit wollen wir dem noch geben, wir wollen noch weiter. Wir wollten ja dann auch noch irgendwie auf dem Weg nach oben zu dir noch irgendwie ein, zwei Stops machen zum Beobachten vielleicht. Also das war dann irgendwie schon ganz cool. Das Viech war da, das Viech wurde gut gesehen von uns und ist dann langsam wieder verschwunden und wir konnten mit gutem Gewissen dann langsam den Heimweg antreten.
Jo, und die anderen Beobachter waren noch irgendwie alle sehr glücklich, haben sich richtig gefreut, das natürlich auch mal schön zu sehen. Und was ich aber krass finde, so, Twitchen ist eh so ein bisschen kontroverses Thema, wie ich finde. Aber was ich dann wirklich krass fand, auch in der, also nicht nur, also ein paar von den Leuten sind ja relativ kurz angefahren gewesen auch. Ich glaube, da waren irgendwie diese Stunde gefahren. Ist immer noch besser, als wenn man jetzt 10 Stunden fährt. Aber der Vogel war gesehen, 7.16 Uhr war der Vogel im Schild verschwunden und 7.20 Uhr waren, glaube ich, die meisten Leute weg. Also die haben den Vogel gesehen und sind direkt weit weggefahren. Ja. Und der Vogel war wieder irgendwie nicht mehr zu sehen durch Schilf, aber wenigstens noch kurz beobachten, hätte man ja machen können. Also obwohl wir weiter wollten, haben wir trotzdem immer noch mal irgendwie 20 Minuten anschließend geguckt.
Ja, wobei das so auch tut, wieder zum Runterkommen. Gemacht. Genau, wir haben eine Liste gemacht, sind wieder ein bisschen runtergekommen. Ich glaube auch, dass wir noch einen Happen gegessen haben dort und irgendwie nochmal das Ganze genossen haben. Aber ja, das stimmt schon. Also zum Teil waren die Leute dann recht schnell auch wieder weg und wir waren ja, meine ich, auch die Ersten da. Wir waren am längsten am Vortag da, aber ja, nicht jeder hat da dann vielleicht auch die Zeit, obwohl es ja zumindest für uns noch in den Sommerferien oder Semesterferien war.
Ja, und dann natürlich die Nachricht rausposaunt. Ja, Popo Huhn wurde wieder gesehen. Und schubsdiwupps ruft der Lenny an und gratuliert uns, der noch überlegt hatte, wenn wir es am Vortag entdeckt hätten, auch noch zu kommen für den großen blauen Vogel. Und ja, dann erzählt, ja, alle sind weg. Und ich habe irgendwas falsch aufgeschnappt tatsächlich. Weil irgendwie andere Beobachter hatten uns erzählt, es gab so einen Beobachter, der ein bisschen abseits stand von uns allen und genau, und dann wurde erzählt, ja, das ist so der lokale Matador, der beobachtet hier ziemlich viel und so, der guckt lieber von seinen eigenen Spots aus, irgendwie sowas. Ich habe das zumindest ein bisschen falsch verstanden und dann telefonierten wir mit Lenny und ich meinte, ja, alle sind weggefahren, nur der lokale Macker ist hier noch. Und ich habe es ein wenig laut gesagt, also ich hatte den Eindruck, dass er sich umgedreht hat.
Ja, der war dann unterhalb von uns da an der Beobachtungshütte und ich direkt zu Simon so, hey, pass mal auf, nicht zu laut, nicht zu laut.
Und dann sind wir ganz schnell weggefahren, Ende der Geschichte.
Ja, so ungefähr. Ja, war eine coole Story, aber der war ja auch, also so wie ich das verstanden hatte der das schon mehrfach in den Tagen vorher gesehen, als das ursprünglich anfangs die Tage vorher entdeckt wurde und auch mehrfach schon beobachtet wurde, da war der auch schon da. Also ja, nur halb so schlimm, dass er es an dem Tag nicht gesehen hat. Der war da immer mal wieder und ist einfach nach hinten gelaufen Richtung Äcker. Weiß nicht, ob der da noch Zugplanbeobachtungen parallel gemacht hat oder so. Aber ja, er hat es zumindest nur dort verpasst und nicht insgesamt verpasst.
Jo, deswegen alles gut gegangen und eine spannende Anekdote mit irgendwie spannenden Randgeschichten tatsächlich. Und ja, das Lustige ist, was wir auch noch gar nicht erzählt haben, dass es ja eigentlich sogar gecallt wurde. Also man muss sich vorstellen, Purpurhuhn, ultra selten in Deutschland, seit 20 Jahren oder so gar nicht mehr in Deutschland nachgewiesen. Und dann war in dem gleichen Gebiet, wo leider keine Spießente war, das wäre lustig gewesen, weil natürlich das Gebiet Spieß einer Spießbrücke. Da war dann im Frühjahr oder so, oder also mal ja, im früheren Jahr 2021 ein Mariskenrohrsänger, der in Deutschland auch recht selten ist. Und da hat schon ein guter Beobachter gesagt die ganze Zeit, ja, ich such's Purpurhuhn hier. Und dass dann tatsächlich an der Stelle eins aufgetaucht ist, ist natürlich umso lustiger.
Ja, als Hobby-Verschwörungstheoretiker müsste man natürlich sagen, dass der das bestimmt aus Spanien mitgebracht hat, aus dem Mallorca-Urlaub oder so, und da ausgesetzt hat oder noch den Ring abgemacht hat aus der Zucht. Und aber ja, schon cool. Also es war eine richtig coole Beobachtung und irgendwie eine richtig coole Erinnerung so an den ganzen Urlaub. Irgendwie diese Geschichte bleibt ja eine von denen.
Jo.
Mir fällt auch gerade auf, das ist ja auch für mich ein Teil der Urlaubsgeschichte, die wir ja auch in der letzten Folge erzählt haben. Das ist ja alles innerhalb von 5 Tagen oder sowas passiert oder 10 Tagen. Das ist ja echt krass.
Stimmt, also da kann man auch echt irgendwie was drauflegen. Das war, da zeigt auch nur wieder, wie viele coole Beobachtungen wir hatten und was für eine schöne Zeit es war. Also es hat echt Spaß gemacht und deswegen, man freut sich schon wieder auf die nächsten Trips, bei denen wieder verrückte Dinge passieren. Und dann sehe ich, sobald man rausgeht, passiert ja auch irgendwas.
Auf jeden Fall.
Coole Sache.
Ja, damit war unsere Geschichte vom Purpurhuhn, vom Lokalmatador und vom in fremde Autos, wo Leute drin schlafen, reinleuchten, erzählt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dann, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.